ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Gili Hensoldt und dem Thema Dämpfer für die Mobilitätswende. Warum sind E-Autos so unbeliebt? E-Auto oder nicht E-Auto? Diese Frage treibt gerade viele um. Soll ich ein E-Auto kaufen oder ist es noch alles viel zu teuer? Und wie sieht's aus mit der Reichweite? Ist E wirklich die Zukunft? Oder gehört die doch zumindest teilweise auch dem Verbrenner? Was, wenn ich aufs falsche Pferd bzw. Auto setze? Viele Leute, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, sind verunsichert. Und viele vertagen deshalb die Entscheidung fürs E-Auto. Kein Wunder also, dass weniger E-Autos neu zugelassen werden. Gerade mal 12% aller Neuwagen waren in diesem Jahr batterieelektrisch. Woran liegt das? Und lässt sich die Liebe der Deutschen zum E-Auto möglicherweise neu oder wieder entfachen? Und wenn ja, was muss dafür passieren? Das diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum und zwar mit Lisa Bohm. Sie ist Unternehmensberaterin für E-Mobilität und mit dabei ist auch Professor Thomas Koch, der Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und mitdiskutieren wird außerdem Professor Klaus-Christian Carbon vom Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Uni Bamberg. Herr Carbon, Kaufentscheidungen, auch wenn es um Autos geht, die sind ja nie nur rational. Wie sehr ist denn diese sinkende Nachfrage nach E-Autos aus Ihrer Sicht wirklich von Fakten getrieben? Und wie sehr spielen auch gefühlte Wahrheiten und auch, ich würde schon sagen, Gefühle, Emotionen eine Rolle?
Also das ist eine ziemlich komplexe Frage und die ist spannend zu beantworten. Und zwar deswegen, weil Sie jetzt erstmal in den Raum stellen, dass es wahrscheinlich auch nicht rationale Elemente hat, aber vermutlich hat es vor allem nicht rationale Elemente. Also die rationalen Elemente, dass man tatsächlich ein Auto jemals gekauft hat, nach einer Ratio, die jetzt wirklich so eine Art Homo economicus entgegenkommt, ist tatsächlich eine Mehr. Also ein Auto überhaupt zu kaufen, das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist tatsächlich, ein E-Auto zu kaufen, das ist natürlich zurzeit so eine Sache, dass ich einfach ganz, ganz viele widersprüchliche Sachen höre und dann eine Kaufentscheidung treffe oder nicht aufgrund genau dieser Tatsachen. Weil es gibt natürlich enorm viele Dinge, die für die Elektroautos sprechen, aber es gibt eben zum Beispiel so eine wahnsinnige Angst, dass man die Autos jetzt nicht mehr losbekommt. Man hat jetzt also neulich mitbekommen, dass Teslas einfach nicht mehr gut verkauft werden können. Und die Leute, das kann man tatsächlich auch an anderen, auch an Verbrennern kann man das erkennen, die denken heute sehr, sehr viel ans Wiederverkaufen. Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Man kauft ein Auto und denkt schon, wie kann ich das verkaufen? Das sieht man zum Beispiel an den Farben. Also die Farbwahl ist tatsächlich eine, die jetzt nicht mehr nach der Mode geht, sondern ich nehme irgendwas Neutrales, schwarz, weiß, grau und so weiter, weil ich an den Wiederverkauf denke. Und das ist bei Elektroautos tatsächlich so stark diskutiert, dass die Leute sagen, oh, ich habe echt Angst, dass ich in 2-3 Jahren das Auto überhaupt noch loskriege.
Aber das klingt ja schon nach einer rationalen Überlegung, oder? Also wenn ich jetzt sage, Autokauf ist auch was Emotionales, dann würde ich ja eher vielleicht ein zitronengelbes Auto kaufen, weil ich mich da besonders gut fühle oder so. Also das, was Sie gerade beschreiben, diese Furcht, dass ich auf dem Auto sitzen bleibe oder dass ich keinen guten Preis dafür bekomme, das scheint mir doch eben rationales Argument zu sein.
Ja, stimmt. Aber jetzt gibt es natürlich noch ganz, ganz ein riesiges Potpourri von anderen Dingen. Zum Beispiel sowas wie Reichweitenangst. Also dir wird halt klar gemacht, also wenn du nicht mindestens 500 Kilometer fährst, obwohl die meisten Autos, die fahren so 600, 700 Kilometer, ein Diesel fährt vielleicht auch mal 1000 Kilometer, aber eigentlich gibt es ja kaum einen Menschen, der nicht zwischendrin mal eine Pause macht. Also wen gibt es schon, der wirklich jetzt nach Rom durchfährt? Also selbst ich mache das nicht und ich mache solche verrückten Touren, aber das ist tatsächlich doch eigentlich eine sinnlose Sache, so eine sinnlose Diskussion, könnte man sagen, unter Ratio-Bedingungen. Aber die Leute sagen eben, nee, also wenn der nicht mindestens 500 Kilometer hat und wenn das nicht mindestens in ganz, ganz kurzer Zeit aufzuladen ist, dann ist das nichts für mich, obwohl du ja eigentlich genau diese Pausen machst und obwohl es ja so sinnvoll ist, tatsächlich vielleicht ein gutes Dinner einzulegen am Abend oder ein schönes Lunch oder einfach nur, ja, vielleicht die Füße baden zu können in einem Alpensee, wenn man die Alpenüberquerung macht, ja, und dann eben die Zeit nutzt, um das Auto tatsächlich aufzuladen. Aber genau das sind diese irrationalen Sachen und dann ist es eben die ganze Zeit die Sorge, dass man es nicht verkaufen kann, obwohl auch das nicht so richtig nachvollziehbar ist, sondern nur manche Marken tatsächlich betrifft.
Also da wabern eine Menge Vorurteile, Fakten auch zum Teil. Und wir werden versuchen, im Laufe der Sendung auch den einen oder anderen da noch ein bisschen einzuordnen. Frau Bohm, Sie beraten ja Firmen und Privatpersonen, die sich eben überlegen, aufs E-Auto umzusteigen. Was hören Sie denn von den Leuten? Was sind so die größten Sorgen, bevor Sie tatsächlich den Wechsel wagen?
Ja, also ich kann Herrn Carbon da wirklich zustimmen. Das sind genau die Punkte, die kommen, wie Reichweitenangst. Wie komme ich an die Ladesäule und wie lange stehe ich denn da? Und ich will doch aber lange durchfahren und so weiter und so fort. Also das sind immer wieder die gleichen Punkte, die kommen, wo ich dann aber auch immer sage, naja, schau dir das doch auch erstmal an, probier es doch erstmal aus. Und also wenn ich dann erzähle, hey, guck mal, mein Tesla, den ich aktuell fahre, mit dem fahre ich auf Langstrecke. Ich bin letztens erst wieder nach Köln gefahren. Ich war 2 Ladepausen, a 20 Minuten, wo ich denke, wo ist denn da das Problem? Also einfach mal drüber nachzudenken, warum sind wir denn immer so getrieben und so schnell und es muss alles so schnell gehen? Vor allem, wenn man sich mal überlegt, an der Raststätte, selbst wenn ich tanke, der Tankvorgang dauert auch mindestens meines Erachtens 5 Minuten, dann gehe ich in die Tankstelle rein, muss bezahlen, dann ist da vielleicht eine Schlange, dann holt sich der Trucker noch eine Wurst und dies und das und jenes. Also ich habe so oft, dass mein Auto mich anpingt und sagt, hey, ich bin fast voll, können wir mal weiterfahren? Und ich bin selber noch gar nicht fertig. Also ich habe eher schon fast ein bisschen Stress beim Laden.
Okay, Herr Koch, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja vor allem mit dem Verbrennermotor und auch mit der Frage, wie der eben noch weiterentwickelt werden kann. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Perspektive mal auf die E-Autos schauen, die auf dem Markt sind, wie attraktiv sind denn die im Vergleich zum Verbrenner? Da sind wir ja auch einen gewissen Standard, gewisse Sachen einfach schon gewöhnt. Also schmiert da das E-Auto im direkten Vergleich eben doch manchmal ab?
Wir haben nicht nur eine intensive Forschung mit modernen Verbrennungsmotoren und Hybridantrieben, sondern bei uns in der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Kraftfahrzeugtechnik und Motorenbau haben wir auch viele, viele Kollegen, die sich parallel auch intensiv mit Elektromobilität beschäftigen. So, da muss man zunächst mal einleitend sagen, das sind fantastische Verbesserungen in der letzten Dekade erzielt worden. Und ich stimme auch überein, dass gerade beim Pkw-Kauf irrationale Dinge teilweise im Vordergrund stehen. Das muss man aber wissen, und da möchte ich eine andere Sichtweise einnehmen. Etwa 70-80% der verkauften Fahrzeuge gehen nicht an Privatpersonen, sondern gehen typischerweise in das Großkundenflottengeschäft, in Fuhrparks. Und da wird knallhart ökonomisch gerechnet. Und die Frage, warum ist scheinbar die Technologie des Elektrofahrzeuges noch nicht so akzeptiert von den Kunden, kann man im Wesentlichen mit 3 Überschriften beziffern. Erstens, es sind die Kosten. Anschaffung, Reparaturkosten, Versicherungskosten, Wertverlust. Und das Zweite, das ist schon angesprochen, das gehört noch zu diesem Unterpunkt Kosten, dieses betriebswirtschaftliche Risiko, nicht zu wissen, wie der Wert nach 3 Jahren ist, ob ich da Sonderabschreibung machen muss, ob die eben im Markt dann eben doch nicht so sauber wirtschaftlich performen, die Fahrzeuge. Das ist ein Thema, Kosten. Das zweite Thema ist sicherlich die universelle Einsetzbarkeit. Wenn ich viele Kunden habe, die halt doch, da möchte ich schon eine Perspektive einnehmen, die halt nachts um 10 mit dem Flieger, wo ankommen, noch 300 Kilometer fahren müssen, die wollen nach Hause, die einen schweren Anhänger ziehen, die auch mal eine zügige Fahrt machen und denen unabhängig davon, ob sie Gegenwind haben oder ob es draußen 0 Grad hat, einfach ihre Reichweite haben wollen. Die sehen halt einen Vorteil bei der universellen Einsetzbarkeit. Und das dritte ist, das gesamte Themenfeld Nachhaltigkeit hat die Elektromobilität noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Und in Summe, denke ich, ist da die Alternative, ein moderner, sparsamer Verbrenner, typischerweise als Hybrid ausgeführt, attraktiver.
Frau Bohm, das sind die Vorbehalte, die immer wieder diskutiert werden. Können Sie nachvollziehen, dass sich aus diesen Gründen eben doch immer wieder Leute gegen die E-Mobilität entscheiden, einfach weil sie doch einige Nachteile, die Herr Koch ja gerade aufgezählt hat, bietet? Oder würden Sie sagen, kann ich eigentlich alles entkräften?
Also ich glaube, alles kann ich noch nicht zu 100% entkräften. Ich gehe dann aber auch immer in die Diskussion, wenn es um das Thema geht, ja, aber mit dem Verbrenner komme ich ja weiter und dann sage ich immer, naja, aber warum erwarten wir denn von einer neuen Technologie, die erst ein paar Jahre alt ist oder ein paar 10 Jahre, 20, 30 Jahre auf dem Buckel hat, sage ich mal, mit einer Technologie, die schon über 100 Jahre Entwicklung auch hinter sich hat. Wenn man das jetzt einfach mal auf die gleiche Ebene stellen würde und sagen würde, okay, wo standen denn die Verbrenner, als sie 20, 30 Jahre alt waren? Da konnte man das auch noch nicht. Es wird also heute einfach 1:1 verglichen. Das, was der Verbrenner heute kann mit seiner Entwicklung, muss das Elektroauto heute auch schon können. Und das ist sowas, wo ich sage, da darf man einfach ein bisschen Kompromisse eingehen und sagen, okay, es geht vielleicht noch nicht alles, aber ich habe das auch gemerkt. Ich fahre seit 6 Jahren E-Auto und was sich in diesen 6 Jahren entwickelt hat, das ist Wahnsinn. Und wenn wir mal angucken, wie sich auch die Reichweiten entwickeln, es kommen ja jetzt die ersten Autos mit jenseits der 600, 700, 800 Kilometer. Es ist jetzt eins aus China angekündigt mit über 1000 Kilometer, wo ich denke, okay, also das ist ja nur eine gewisse Zeit, die wir einfach noch warten müssen, bis wir das Ähnliche mit dem Elektroauto abdecken können wie mit dem Verbrenner.
Aber Herr Carbon, ist Kompromisse machen, was beim Autokauf gemacht wird? Ich will doch eigentlich das Beste, oder? Als Käuferin. Ja,
also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Herr Professor Koch eingebracht hat. Der Punkt ist so wichtig, der muss, glaube ich, noch kurz diskutiert werden. Es ist tatsächlich so, wenn man irgendwas verstehen kann bei Unternehmern, ist es ja nicht nur so der Kostenfaktor, der eingebracht worden ist, sondern vor allem das, was auch ganz kurz in einem Nebensatz kam, der fast noch wichtiger ist, und das ist tatsächlich die Planbarkeit. Und es ist tatsächlich so, die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen sind nicht vollständig klar. Wenn zum Beispiel auch sowas wie Förderlinien einfach auslaufen, sang- und klanglos, wenn es nicht tatsächlich attraktive Angebote gibt, die bestimmte andere Dinge auffangen, dann wird sich ein Unternehmen, und das ist völlig richtig, nicht nur 70% sind diese Neukäufe, sind von Firmen getragen und von Corporates, sondern vor allem ja die ganz wichtigen größeren Autos, die von BMW, von Audi und so weiter, prestigeträchtige Autos, die also sehr, sehr schnell umgestellt werden könnten, da ist relativ unklar, wie das eigentlich weiterläuft und was ich dafür kriege. Mhm. Und das ist das größte Gift eigentlich für Corporates, dass sie nicht wissen, wie es ungefähr ausschaut. Also wenn sie sozusagen wissen, das wird teuer, aber ich kann es durch irgendwas anderes, beispielsweise Prestige, Marketing, wieder ausgleichen, dann ist das nicht so ein Riesenproblem, aber die nicht planbar. Und das ist was ganz anderes beim Privaten. Der Private will auch planen, aber da ist es nicht ganz so entscheidend. Da geht es auch nicht um solche riesigen Margen und so weiter. Insofern finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache und genau daran müssen wir auch arbeiten. Wir brauchen eine Verlässlichkeit der Förderung, der Infrastruktur und so weiter, weil da war ja auch ein wichtiger Punkt. Ich will eben bei manchem Klientel auch wirklich sicher gehen, der muss einsteigen können und der muss dann einfach durchfahren können. Das ist zum Beispiel auch bei LKW natürlich so. Und da kann ich eben wiederum die Sachen, die wir als Privatpersonen hoffentlich tatsächlich langsam uns aneignen, nämlich eine neue Art, ja, der sowas wie Entschleunigung, das kann jetzt der Spediteur wiederum nicht.
Das heißt aber schon, die Politik hat der E-Mobilität auch einen Dämpfer verpasst. Es gab früher eine Prämie auch für Geschäftskunden, die ist dann zuerst weggefallen, für Flotten eben. Dann ist quasi über Nacht, eigentlich Ende letzten Jahres, die Prämie für Privatkunden gestrichen worden. Also Frau Bohm, haben Sie das auch erlebt, dass damit dann auch dieser Einbruch kam?
Absolut, ja. Das ist auch in den Zulassungszahlen nachvollziehbar, dass es, als die Förderung für die Unternehmen weggebrochen ist, dass da ein kleiner Dip war. Der ging aber auch relativ schnell wieder hoch, ne, weil das dann über die Privatkäufe getragen wurde. Für die Unternehmen ist das ein ganz anderer Case als im privaten Bereich. Also das heißt, auch da müsste man eine ganz klare Unterscheidung machen. Allerdings sehe ich, die Politik hat uns da wirklich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das ist auch das, was jetzt gerade so in der ganzen Diskussion um E-Mobilität herrscht, dieses, ach nee, ich weiß nicht und jetzt sind alle Förderungen weg und es ist auch irgendwie nichts in Sicht und die Politik geht ja auch keinen klaren Weg. Die sagen ja auch nicht, also es wird ja auch immer wieder über das Verbrenner aus diskutiert, ja, kommt es jetzt 2035 oder nicht, in welcher Form kommt es und so weiter und das ist diese Unsicherheit, die betrifft privat sowie auch Businesskunden und ich hatte auch ordentliches Nachfrageminus, sag ich mal, bei den Unternehmen. Aber das geht jetzt schon wieder rauf, weil die sagen, die haben natürlich ganz andere Hausaufgaben auf der Agenda Richtung ENFG, also Energieeffizienzgesetz. Das heißt, die müssen CO2 in den Unternehmen einsparen. Das heißt, das Erste, was sie machen werden, ist wahrscheinlich den Fuhrpark umstellen, weil das mit einer der größten Hebel ist. Wenn man mal guckt, ich hatte einen Kunden, 60, 70 Fahrzeuge, 190 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr und das nur lokal, dann hinterfragen das die Unternehmen ganz schnell.
Herr Koch, Sie haben gesagt, es gibt ja auch eine Alternative zu E-Autos. Treibt gerade die Diskussion um dieses angebliche Verbrennerverbot, man muss vielleicht sagen, es ist ja kein Verbot von Verbrennern, sondern nur ein Verbot für Fahrzeuge, die eben mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Also treibt diese Diskussion eben auch oder trägt die einen Teil dazu bei, dass die E-Mobilität im Moment so wenig nachgefragt ist?
Schwer zu beantworten, was es genau die Triebfedern sind. Fakt ist, die genannten Gründe, Kosten, Nachhaltigkeit, die eben doch nicht so ist, wie sie ist, und die universelle Einsetzbarkeit, die überzeugt die Kunden halt momentan noch nicht von Elektromobilität. Ich habe eben gehört, die Elektromobilität ist frisch, die gibt es nun auch schon seit über 100 Jahren. Und ich warne davor zu sagen, in 2, 3, 4, 5 Jahren ist alles viel besser. Wir werden Verbesserungen erleben, 10, 20, 30% in dieser Größenordnung. Das ist auch gut so und das brauchen wir. Warum lege ich den Finger in die Wunde? Ich lege ihn deshalb in die Wunde, weil wir überlegen sollten, was außerhalb Europas geschieht. Und diesen Mix, den wir außerhalb Europas sehen an Technologien, den sollten wir hier auch langsam verfolgen, um nicht noch größeren Flurschaden letztendlich bei uns in der Industrielandschaft Einzug ziehen zu lassen. Das ist mein Petitum. Jetzt ganz konkret bei der Frage nach Alternativen, nach E-Fuels, was immer angesprochen wurde, ist es so, dass wir am KIT und in Baden-Württemberg zunächst mal den Überbegriff der Refuels definiert haben. Das sind alles Kraftstoffe aus nachhaltigen Quellen. Das kann zum einen ein biogener Pfad sein oder das kann auf der anderen Seite ein synthetischer Pfad sein, wo mit Hilfe elektrischer Energie an Gunststandorten in der Wüste, wo der Wind weht, Kraftstoffe erzeugt werden. Mhm. Und diese Alternative wird auf der ganzen Welt hochgefahren. Nur in Europa wird es verboten und da wird es auch ein Umdenken geben. Denn es wird nur mit einem friedlichen, gemeinsamen, optimalen Miteinander gehen und nicht mit einem Ausschlusskriterium. Darum denke ich, dass wir beide Lösungen intelligent, clever hochfahren sollen. Generell gilt es bei der Elektromobilität und bei der normalen Mobilität nicht nur das Auto, sondern die Infrastruktur, die Energiequelle und den Energiewandler, also das Auto, gemeinsam zu betrachten. Und wenn man das tut, dann wird man feststellen, wir brauchen mehrere Lösungen.
Also erstmal ganz, ganz wichtig, vom technologischen Fortschritt ist es immer ganz wesentlich, alles mitzudenken. Also jemand, der jetzt komplett auf Elektromobilität setzt, der beginnt wirklich einfach rein ideologisch zu verfahren. Das ist niemals gut, das ist niemals sinnvoll. Ganz, ganz breite Grundlagenforschung, auch ganz, ganz viel Anwendungsforschung, Hochoptimierung von tatsächlich auch Verbrennungsmotoren ist eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache, weil wir ja, und das ist jetzt eben der psychologische Haken bei der ganzen Sache, wir reden die ganze Zeit von Dieselmotoren, beispielsweise, das ist ja jetzt der totale Buhmann. Ich selber fahre übrigens einen Diesel. Und die Problematik ist, dass dieser Dieselmotor so bezeichnet wird, als ob im Dieselmotor immer eben ein Diesel aus fossilen Brennstoffen drin ist. Und das ist einfach schlichtweg falsch. Wir wissen ja nicht, wie wir das irgendwann hinkriegen. Auch die Idee, dass es jetzt nicht effizient genug hergestellt werden kann, E-Fuels, was bedeutet das eigentlich? Also vielleicht steht uns ja in 5 Jahren schon eine unglaubliche Energie zur Verfügung, um das tatsächlich zu machen, weil wir andere Arten von Kollektoren haben und so weiter. Deswegen unbedingt hier weitermachen. Jetzt kommt aber eine ganz, ganz spannende Sache hinzu. Wenn ich natürlich total verunsichert bin und wenn ich jetzt den einen gegen den anderen ausschalte, und das passiert leider zurzeit, also der eine ist für den anderen irgendwie das Dreckschwein, also weil er einen Diesel fährt, und für den anderen ist es wiederum derjenige, der irgendwie, was weiß ich, der unsere Fahrzeugkultur kaputt macht und so weiter, der Mensch mit dem E-Fahrzeug. Und jetzt gibt's ja tatsächlich Leute, die extra großvolumige Autos kaufen, um einfach zu zeigen, das ist alles Quatsch. Aber so kommen wir nicht zusammen. Und so ist es tatsächlich so, es führt immer mehr zu einer Verunsicherung, was jetzt eigentlich was Richtiges ist. Wir müssen diese Sache tatsächlich sehr, sehr rational, diese Diskussion führen. Und wir müssen einfach klar machen, dass es eben hier tatsächlich, es gibt hier verschiedene Antriebsarten und es gibt hier auch sowas wie Fuel Cells, aber es gibt eben auch hocheffiziente Verbrennermotoren. Und Herr Koch ist hoch angesehen sozusagen, solche Sachen zu entwickeln. Und zwar nicht eben jetzt weiterhin mit fossilen Sachen zu machen. Das ist auch oder kann auch eine Zukunftstechnik sein. Und vielleicht ist es das nicht mehr in 30 Jahren. Kann sein. Aber erstmal muss man das weiterentwickeln. Ganz klar, weil wir auch nicht diese Skalierung hinbekommen können.
Also da möchte ich auch nochmal auf das Argument von Herrn Koch eingehen. Ja, die Elektromobilität besteht schon länger, aber sie wurde halt nicht so fokussiert, sag ich mal, vorangetrieben. Und seit 20, 30 Jahren ist dann eher der Fokus vielleicht ein bisschen mehr wieder dahin gerückt. Aber letztendlich glaube ich, dass wir noch einen Mix brauchen, weil die Elektromobilität sich nicht so extrem schnell entwickelt. Aber also es geht ja auch gar nicht darum, jetzt hier zu missionieren und zu sagen, nur E ist die Lösung. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass es eine klarere Richtung gibt. Also gerade beim E-Auto ist ja einfach, ne, wir haben Wind, wir haben Sonne, was wir unmittelbar in Energie umwandeln können. Und wir wissen, dass der Wirkungsgrad beim E-Auto halt immer noch den höchsten hat. Und da hinterfrage ich dann, macht es denn Sinn, andere Technologien weiterzuentwickeln, die einen viel geringeren Wirkungsgrad haben?
Zumal man auch aus der Autoindustrie schon hören kann, Herr Koch, dass die sich eben jetzt auf die E-Mobilität viele Hersteller auch konzentrieren. Also treffen die dann die falsche Entscheidung? Sind die nicht technologieoffen genug oder handeln die eben doch rational und sagen, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und auch finanziellen Möglichkeiten und die stecken wir jetzt in die aus unserer Sicht erfolgreichste Technologie, nämlich die E-Mobilität?
Ich will es gleich ausführen. Gestatten Sie mir aber einleitend nochmal zu dem Thema Wirkungsgrad einfach eine Zahl aus dem Volkswagen-Konzern. Der Klassiker in Deutschland, eine typische 3 Megawatt Windradturbine, aufgestellt hier in Deutschland, liefert Strom typischerweise an etwa 2000 von 8700 Stunden im Jahr und kann damit im Mittel etwa 1600 Batteriefahrzeuge antreiben. Mit diesem gleichen Windrad könnte man, wenn man es an einem Kunststandort aufbaut, wo der Wind viel weht, in Kanada, in Südamerika, wo auch immer, könnte man dann 6500 Stunden Windenergie ernten. Mhm. Nur hat man die dann irgendwo an einem Flecken der Erde, wo man nichts mit anfangen kann. Da muss man es speichern in Form von Molekülen, von Kraftstoffen, von Refuels. Die kommen hierher und damit könnte man Bestandsflottenfahrzeuge 1300 antreiben. 1300 versus 1600. Achtung, das sind Bestandsflottenfahrzeuge. Mhm. Würden Sie nun ein modernstes Fahrzeug nehmen, das auch hybridisiert ist, mit vielen tollen neuen Features, könnten Sie damit 1850 Fahrzeuge antreiben. Und würden Sie zudem noch ein bisschen Biomasse mit reinarbeiten, sind Sie schnell bei 3000 bis 6000 Fahrzeugen, die über die Alternative eben angetrieben werden können zur Elektromobilität. Meine Aussage ist nicht, das eine ist besser als das andere. Meine Aussage ist, wir brauchen diese clevere Mixtur. Und dieses Wirkungsgradargument wurde wirklich überstrapaziert. Und das stimmt nicht, weil man muss die gesamte Energiekette von A bis Z durchrechnen und nicht nur Einzelschritte. Also von der Effizienzthematik her gibt es da keinen Sieger, ganz im Gegenteil. Und was wir jetzt gemacht haben, und jetzt kommen wir zurück auf die Automobilindustrie, die ja schon die letzten Jahre ganz klar, Stichwort Mercedes, Stichwort Volkswagen, gesagt hat, die Zukunft ist rein elektrisch. Die ist getrieben im Wesentlichen von zwei Dingen gewesen. Erstens internationale Kapitalmarktvorschriften. Das heißt Vorschriften, wie die Firmen die Zukunft zu gestalten haben, wenn sie am Kapitalmarkt gelistet sind und dort Geld wollen. Da stand ganz klar drin, es gibt nur eine Lösung der Zukunft, nämlich Elektromobilität. Also bin ich doch als Vorstandsvorsitzender, wenn ich am Kapitalmarkt aktiv bin, meine Aktien nach oben treiben will, können wir darüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist, aber da bin ich nun mal dazu verpflichtet. Dann muss ich halt eben auch sagen, die Zukunft ist elektrisch. Das sind die Vorgaben. Die waren international vorgeschrieben. Nur die Firmen, die unabhängig waren, wie zum Beispiel BMW, haben sich getraut, eine andere Meinung einzubringen. Das ist eine. Und das zweite ist ganz klar die Gesetzgebung. Die sagt, dass im Jahr 2030, also jetzt in 6 Jahren, wenn die heutige Gesetzgebung so, wie sie jetzt ist, so bleibt, vereinfacht, wenn Sie einen sehr, sehr sparsamen Verbrenner im Portfolio haben, müssen Sie etwa 1,3 Batteriefahrzeuge verkaufen.
Sonst drohen auch Strafzahlungen, genau. Sonst wird es richtig teuer auch für die Automobilhersteller. Also.
Richtig, sonst wird es unbezahlbar teuer. Und dann sind sie gezwungen, Batteriefahrzeuge in den Markt zu pressen. Ich will hier an dieser Stelle nur das letzte Zitat vom Volkswagen-Vorstand Schäfer von gestern hier kurz präsentieren. Der sagte, er ist froh, dass er den Kunden auch modernste Verbrennungsmotoren ganz frisch anbieten kann. Da setzt gerade ein Umdenken ein.
Aber dieses Umdenken, das wird in der Politik teilweise auch diskutiert, aber noch haben wir diese Vorschriften, noch haben wir das, ich setze es mal in Anführungszeichen, Verbrennerverbot ab 2035, noch haben wir die CO2-Richtlinien, die eben greifen. Das heißt, eigentlich, Herr Carbon, muss es schon noch im Interesse der Hersteller sein, die Leute zu motivieren, E-Autos zu kaufen, weil sonst bekommen sie ein Problem, oder?
Zurzeit ist das definitiv so, aber eben eine gesetzliche Regelung, die rein auf die Technik und nicht, was tatsächlich an Umweltschäden hervorgebracht wird, sich orientiert, ist meines Erachtens prinzipiell falsch. Das wird ja jetzt richtig als ein Kampfthema aufgemacht in den Parteien. Also es wird also wirklich Stimmung gemacht. Weil alles, was mit Verboten zu tun hat und vor allem Verbote, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Natürlich ist es wichtig, eine Transformation einzuleiten. Also wenn wir jetzt einfach so weitermachen würden und im Prinzip überhaupt nicht nachdenken würden, wie wir unsere Mobilität verändern, auch übrigens die zu reduzieren und zu verändern, also dass wir auch viel mehr laufen, die letzten Kilometer mit dem Rad fahren, dass es einfach flexible Lösungen gibt, dass es eher Mobilitätskonzerne gibt als Autokonzerne. All das ist ja unbestreitbar wichtig. Aber diese relativ rigide Verbotsidee ist immer etwas, was zu Reaktanz führt. Bei Menschen ist es einfach so, sobald du, das haben Sie bei der Diskussion mit den Veggie-Tagen oder dem Veggie-Tag erlebt, eigentlich hat praktisch keiner wirklich von Verbot gesprochen, sondern hat angeregt, dass es am Freitag vielleicht mal kein Fleisch gibt. Plötzlich wurde das als so eine Kampflinie aufgemacht. Die nehmen uns was weg, was uns heilig ist. Und plötzlich essen die Leute wieder ganz, ganz stark Fleisch. Das ist natürlich...
Und zwar immer freitags, ja.
Ja, ganz genau. Und zwar extra.
Ja.
Richtig.
Ja.
Und das brauchen wir nicht. Also wir brauchen sozusagen nicht die Reaktanz. Und deswegen sollten wir auch sehr, sehr behutsam damit umgehen. Und auch übrigens die Sorgen und Nöte, und jetzt spreche ich mal wirklich von den Leuten, die privat sich sowas leisten, die eben nicht einfach sich ganz schnell ein neues Auto leisten können und die dann nicht bashen und sagen, hör mal zu, du bist ja auch noch nicht umgestiegen. Das geht nicht, sondern wir müssen sie umarmen sozusagen und positiv ermuntern, tatsächlich tolle neue Konzepte auch sich anzuschauen und ihnen eben finanziell unter die Arme zu greifen.
Aber wie kann so ein Narrativ oder so eine Erzählung auch aussehen? Ja, im Moment, wir haben jetzt schon viel über die politische Diskussion gesprochen, aber auch so ein paar Schwachpunkte der E-Mobilität schon angerissen zumindest. Also die Reichweite, die eben noch nicht vergleichbar ist, sagen viele, mit dem, was wir von Verbrennermotoren gewohnt sind, die noch nicht befriedigende Ladeinfrastruktur, die Tatsache, dass man eben bei der Elektromobilität Kompromisse machen muss. Also wenn man das alles hört, dann denkt man ja nicht, ich gehe sofort zum Autohändler und kaufe mir ein E-Auto. Wie kann eine andere Geschichte denn aus Ihrer Sicht erzählt werden?
Ja. Die wichtige Sache ist immer auch, die ganz positiven Sachen einfach einzubringen und selbstbewusst auch darzustellen. Wenn Sie einmal mit einem Elektroauto gefahren sind, ist das natürlich faszinierend, dass es zum Beispiel wirklich enorm viel leiser ist. Es hat zwar ein paar unangenehme Frequenzen im hochfrequenten Bereich manchmal, aber tatsächlich ist es so, es ist so viel ruhiger und das ist auch was Spannendes, was wir erlebt haben, die Leute entschleunigen etwas und das berichtet fast jeder. Die Dinger beschleunigen zwar eigentlich verrückt schnell, aber sie fahren ja nicht so wahnsinnig schnell, beziehungsweise wenn sie schnell fahren, dann kommen sie halt schnell an das Limit ihrer Reichweite. Und das mögen die Leute tatsächlich nicht. Und dann passiert was Interessantes, dass die Leute eigentlich gar nicht diese starken Kilowatt, die diese Maschinen hergeben, tatsächlich nutzen, sondern in so einem Verbrauchsmodus sind. Und das ist etwas, wovon wir tatsächlich auch lernen können für auch alle anderen Antriebsarten, dass wir also eher in diese Entschleunigung reinkommen und dass wir eben nicht mehr die letzte Minute uns rausholen und dann eigentlich völlig ineffizient auf Autobahnen oder anderen Straßen unterwegs sind, weil genau dieses letzte Rausholen von noch Geschwindigkeit und Zeit, das kostet uns unglaublich viel Energie.
Also zunächst einmal ist ja das übergeordnete Ziel, das Paris-Abkommen einzuhalten.
Ja.
Das ist ja die Triebfeder.
Und dazu brauchen wir aber die E-Autos, oder?
Die werden einen Teil beisteuern. Wir hatten jetzt gerade beim Verein Deutscher Ingenieure eine sehr, sehr große Bilanzanalyse mit einem wissenschaftlichen Critical Review, übrigens aus der Schweiz versehen. Und da kamen bei raus, unter den typischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hat die Batteriemobilität schon gar nicht über 200.000 Kilometer einen Vorteil. Deshalb bin ich nicht gegen die Batteriemobilität, aber zu sagen, wir brauchen sie unbedingt, um besser zu sein, habe ich eine andere Perspektive. Typischerweise werden wir die Batteriemobilität vor allen Dingen bei den Menschen sehen, die daheim eben eine Photovoltaik auf dem Haus haben, die sich so autonom letztendlich versorgen können mit elektrischer Energie. Aber zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt mit aller Gewalt eine Technologie in den Markt drücken, was ja passiert über die Gesetzgebung de facto, ist der falsche Weg.
Aber wenn wir jetzt mal auf die Zeitschiene gucken, also Sie haben schon gesagt, 2030 ist ein Stichjahr, 2035 dann das nächste. Wir sind bei der E-Mobilität ja verhältnismäßig weit, wenn wir sie mit anderen Technologien vergleichen, die auf nicht fossile Brennstoffe setzen, oder? Also da muss man ja auch die Zeitschiene im Blick behalten, Herr Koch.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und jetzt schaue ich nochmal über die Grenzen Europas hinaus und erläutere das. China sagt ganz klar, auch im Jahr 2060 ist der Verbrennungsmotor eine wichtige Lösung der Zukunft. Korea sagt das ganz klar und am eindrücklichsten ist der Schulterschluss in Japan zwischen Politik, Wirtschaftsministerium, Automobilindustrie, Zulieferindustrie und Wissenschaft, die ganz klar sagen, wir brauchen eine clevere, ganzheitliche Strategie, wo mehrere Lösungen berücksichtigt werden und diesen Weg müssen wir verfolgen. So, und wenn wir jetzt in Deutschland und in Europa in 5, 6, 7 Jahren feststellen sollten, ja Mensch, der Weg in Fernostasien war vielleicht doch der clevere und wir machen jetzt so weiter wie bislang, dann können wir nicht mehr gegensteuern. Weil in diesem Jahr und im nächsten Jahr zerbricht bei uns die Industrie durch die Gesetzgebung, weil nichts mehr investiert wird, weil die Firmen bei den Banken keine Kredite mehr bekommen, weil die ganzen Zulieferer 2. bis 7. Ordnung mühsam noch gestützt werden müssen von den Herstellern und von den ganz, ganz großen Zulieferern und mittlerweile kollabieren und dann eben verkauft werden. Und das ist keine Strategie, deshalb müssen wir jetzt umstellen, dass wir dieses Fundament auch noch haben in Zukunft und nicht jetzt schon leichtsinnig dieses Pfund, das wir haben, kaputt machen.
Aber gerade in China, Frau Boom, das werden Sie auch erleben, ist ja die E-Mobilität im Moment auf dem Vormarsch. Ich glaube, der Marktanteil lag letztes Jahr bei so fast 25% schon. Und immer wieder ist ja im Moment auch die Rede davon, dass die chinesischen Hersteller mit ihren Modellen, mit ihren E-Autos auch bei uns auf den Markt drängen. Also erleben Sie da jetzt schon eine Konkurrenz?
Absolut. Gerade wenn man sich mal anschaut, das Handelsblatt hat ja erst vor kurzem eine kleine Statistik rausgegeben, wie der E-Automarkt sich in den verschiedenen Ländern entwickelt hat. In China hatten wir im ersten Quartal einen Plus von knapp 20% im Vergleich zum Vorjahr und das ist einfach Wahnsinn. Und ich war gerade erst letzte Woche auf einer Konferenz, wo auch ein chinesischer Hersteller vor Ort war, der sagt, die haben es halt einfach anders aufgebaut. Die haben schon 2015 die Ziele gesetzt für E-Mobilität, was bedeutet, wie viele Ladesäulen sollen aufgebaut werden, wo sollen die aufgebaut werden, damit halt einfach eine flächendeckende Ladeinfrastruktur vorhanden ist für die Elektroautos. Und das hat funktioniert. Was ich halt leider auch wirklich als sehr traurig empfinde, sind jetzt diese Strafzölle, die im Raum stehen, weil selbst die Autohersteller hier aus Europa und Deutschland gesagt haben, bitte tut es nicht, das macht uns den Markt auch kaputt.
Sie meinen die Strafzölle, die die EU möglicherweise auf E-Autos aus China verhängen wird?
Richtig, richtig. Okay. Ja. Und das ist meines Erachtens auch ein falsches Zeichen, weil es ist ganz klar, dass China ganz anders darauf reagieren wird. Die werden nicht einfach sagen, ja, ist in Ordnung und wir machen trotzdem weiter, sondern die werden das auf eine ganz andere Richtung drehen und sagen, okay, dann machen wir aber hier mal, ich sag mal in Anführungszeichen, Handelskrieg und dann erheben wir auf alles Steuern, was ihr hier so importieren möchtet. Und das wird uns noch viel stärker treffen, als wenn wir sagen, wir erheben da Strafzölle auf den Import von chinesischen E-Autos. Zumal das den Markt ja wirklich auch ein wenig attraktiver macht, weil dann bezahlbare Modelle kommen. Das ist ja das, was ich auch so ein bisschen kritisiere an den deutschen Herstellern. Es sind keine Modelle, alles was klein war, VW E-Up, Seat Mi und so weiter, die sind alle weg. Die bezahlbare E-Mobilität ist auf einmal weggebrochen. Dann ist der Umweltbonus auf einmal weggebrochen. Und da sehe ich auch, da macht es Frankreich gerade sehr gut, die machen eine Förderung für sozial Schwächere, wo ich denke, ja genau, das ist für mich auch ein richtiger Punkt zu sagen, wir unterstützen die, die halt jetzt eigentlich auch gerne wollen, die es aber sich noch nicht leisten können. Also wir müssen da irgend so einen bunten Mix von allem und da würde ich mir auch bei der Förderung wieder ein bisschen mehr aus der Politik wünschen. Und ja, da muss es einfach mehr Attraktivität geben, damit E-Autos auch wieder, sag ich mal, bezahlbar werden.
Und man muss ja sagen, laut Statistik ist Deutschland eben das einzige Land in Europa, wo im Moment der Rückgang von E-Autos so drastisch auch ist. Also Herr Carbon, was machen denn die anderen Länder besser? Frau Bohm hat gerade schon ein bisschen was angesprochen, es geht um finanzielle Dinge, aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen in Norwegen, in den Niederlanden, in Österreich, in Schweden, in Luxemburg, da sprechen wir ja über ganz andere Marktanteile von E-Autos. Woran liegt das?
Ja, wobei, also die Statistik gibt es nicht vollständig her. In Deutschland ist die Elektromobilität, wenn Sie jetzt auch noch Hybridfahrzeuge inkludieren, ist doch relativ stark und sie steigt trotzdem weiterhin an. Wir haben vielleicht jetzt ein bisschen einen Dämpfer erhalten. Das hat auch was mit tatsächlich politischer Meinungsmache zu tun. Also, dass man jetzt eben tatsächlich das so als einen Verlust an unserer eigenen Kultur propagiert, was es wirklich nicht ist. Deutschland ist ein hochinnovatives Land immer gewesen. Wir müssen sozusagen auch neue Techniken ausprobieren und wir müssen es immer als einen Markt sehen. Und insofern müssen wir hier einfach auch wiederum viel, viel mehr in die Richtung gehen, dass den Menschen klar wird, dass es zwar vielleicht nicht die einzige Technik ist, aber dass es auch eine Spitzentechnologie sein soll, wo wir an der Führung tatsächlich beteiligt sind weltweit. Und dann werden wir das auch wieder sehen, dass es sehr, sehr stark weitergeht mit der Entwicklung. Aber die Entwicklung selber ist ja auf einem sehr, sehr klaren Trend. Also jedes Jahr gibt es Zuwächse und die sind relativ deutlich, auch in Deutschland.
Da müsste ich eine andere Perspektive einnehmen. Wenn sich die Hauptmärkte anschauen in Europa, ist es so, dass in Deutschland, jetzt nehmen wir mal das Quartal 1 diesen Jahres, haben wir 12% reine Elektromobilität in Deutschland, in Italien 3%, in Spanien 5%, in Polen 3%. Griechenland, Balkan, Osteuropa habe ich es gar nicht ausgewertet.
Ja, ja, aber wir haben auch Länder in Norwegen zum Beispiel, ich weiß ja, die, wo die Zahlen ganz andere sind.
Norwegen ist ein Randland, wo gerade mal der Gesamtverkauf 4% des deutschen Marktes betrifft. Norwegen bewegt sich die gesamte Mobilität zwischen Oslo und Bergen im Wesentlichen. Und ja, in Norwegen, muss man auch dazu sagen, ist die Elektromobilität massiv gefördert und Verbrenner werden massiv abgestraft. Also es ist mitnichten so, dass wir quasi in Deutschland irgendwie durchschlussig sind. Wir haben 12%.
Wir liegen so im Mittelfeld, oder? Kann man eigentlich sagen in Europa?
Nein, eher so schon, wenn man das absolute Volumen,
ja, gut, das absolute Volumen angeht. Wir sind natürlich auch ein großer, ja, aber wir sind halt auch ein großer Markt. Ich glaube, wenn wir so auf die Anteile schauen, dann liegt Deutschland im Mittelfeld, oder?
Ja, es gibt Länder, die mehr haben und es gibt Länder, die weniger haben, kann man so sagen. Ob man es genau den Median treffen, das weiß ich. Ja. Aber wir sind sicherlich nicht die schlechtesten und auch nicht die Besten. Aber worauf es mir ankommt, ist, wir haben ja einen gesamten Kontinent. Das soziale Argument wurde schon angesprochen, bezahlbar für jeden. Ich bedauere es auch, dass so ein tolles Auto wie der VW ab elektrisch, der eigentlich ein ganz guter Kompromiss war für den Nahbereich, dass er verschwunden ist. Aber am Ende des Tages muss eine Industrie Geld verdienen. Ob man das schön findet oder nicht, sei dahingestellt. Und mit diesen Autos auch im 20.000, 25.000 Euro Segment, drum tut sich da der Tesla auch extrem schwer, verdient man kein Geld. Eine Zahl dazu, 80% der Wertschöpfung der Batterie geht nach China. Das ist kein betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich nachhaltiges Modell.
Und natürlich sind im Moment die Kosten ein riesiges Thema. Also wenn wir mal weggehen von der Wertschöpfung von Unternehmen und einfach auf die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen, dann ist es nach wie vor eben sehr teuer, sich ein E-Auto zu kaufen. Würde denn der Gamechanger sein, Frau Bohm, wenn wir endlich zum Beispiel diesen VW hätten, was VW jetzt angekündigt hat, 2027 soll es ein E-Auto unter 20.000 Euro auf den Markt geben. Wäre das der Gamechanger für die E-Mobilität hier im Land?
Also ich glaube, dass natürlich in der Privatwirtschaft viele erstmal auf den Anschaffungspreis gucken. Und natürlich bringt es was, wenn wir, ich sag mal, bezahlbarere Modelle rausbringen. Ich appelliere nur tatsächlich daran zu denken, der Anschaffungspreis mag hoch sein, aber in der Gesamtbetrachtung, in der TCO-Betrachtung, also Total Cost of Ownership, also was das Fahrzeug über den Gesamtzyklus mich kostet, ist die E-Mobilität tatsächlich günstiger.
Können Sie das nochmal ganz kurz erklären, warum das so ist?
Naja, es ist halt so, dass die Wartungskosten deutlich geringer sind. Also wenn ich zurückblicke auf mein altes Fahrzeug, was ich 5 Jahre gefahren habe, damit war ich 2-mal in der Werkstatt. Und nur weil es Kleinigkeiten waren. Das heißt, ich hatte kaum Reparaturkosten. Auch das, was immer gesagt wird, ja, aber wenn der Akku kaputt geht. Also ich hatte in den 5 Jahren keine Probleme und der fährt jetzt auch noch gut weiter. Und selbst wenn was am Akku sein sollte, das ist ja auch immer meines Erachtens ein Fehldenken, dass dann immer gleich der ganze Akku ausgetauscht werden muss. Das ist es ja aber gar nicht. Also der Akku ist ja in mehreren Modulen und Zellen aufgebaut und man kann mittlerweile mit Technologie auslesen, welches Modul, welche Zelle ist da kaputt und kann das halt individuell austauschen. Natürlich haben wir dafür noch nicht die Kapazitäten. Also ich wäre mir sicher, dass jetzt gleich ein Gegenargument dazu kommt. aber es ist natürlich so, ja, weil halt noch nicht viel kaputt gegangen ist. Es wurde bisher noch nie, also ich kenne wenige, die ihren Akku komplett austauschen lassen mussten und auch im Unterhalt an sich, ja, die Ladekosten gehen gerade hoch, aber auch da wird es irgendwann, ich sag mal, einen Konsens geben, sodass es ähnlich wie an der Tankstelle ist, man hat eine Preisangabe und weiß, zu was ich dann lade und dann wird sich das auch ergeben und alleine durch die solare Energie, ne, und wenn wir die Netze auch einfach besser ausbauen würden, könnten wir auch mehr von der Windenergie nutzen und die Windräder würden auch nicht ständig stillstehen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Speicherkapazitäten, aber dann wird auch der Unterhalt auch deutlich günstiger. Also ich merke das auch, wenn ich das vergleiche, habe ich deutlich weniger an Unterhalt gezahlt mit meinem E-Auto, obwohl ich viel mehr gefahren bin als mit meinem Verbrenner.
Herr Carbon, kommt da wieder die Psychologie ins Spiel? Also, dass man die Vorteile, die die E-Mobilität an der einen oder anderen Stelle eben auf jeden Fall bietet, dass die in der Diskussion gar keine Rolle spielen oder dass Leute auch einfach schlecht informiert sind?
Die meisten Leute sind schlecht informiert und sie haben halt natürlich überhaupt noch keine Erfahrung gesammelt mit Elektromobilität. Also das Wichtige ist, glaube ich, so eine neue Technologie muss man auch einfach mal auf sich wirken lassen. Man muss es wirklich mal ausprobieren, passt das zu mir? Und dann muss ich natürlich einfach auch schauen, passt das zu meinem Lebensentwurf? Also habe ich zum Beispiel eine Wohnung, wo ich das überhaupt laden kann? Wenn ich immer nur in der Firma laden kann oder auch da keine Möglichkeit habe, dann macht es wenig Sinn, jetzt direkt umzusteigen. Aber für die anderen Personen ist es auf jeden Fall wichtig, sich das einfach mal anzuschauen. Das ist, glaube ich, auch sowieso das Wichtige, dass wir eigentlich ständig im Neudenken sind unseres Lebensentwurfs. Und da gehört eben Mobilität auch dazu.
Frau Bohm, nur wer zu Hause laden kann, sollte über ein E-Auto nachdenken. Würden Sie es auch so unterschreiben?
Nee, ich bin das beste Beispiel. Ich fahre seit 6 Jahren und ich habe Eigenheim und ich habe immer noch keine Wallbox. Und ich fahre teilweise bis zu 30.000 Kilometer im Jahr. Also es geht. Das ist nur ein bisschen Umplanen und das, was Herr Carbon sagt, das ist so, man muss sich ständig verändern. Ich meine, wer konnte sich denken, dass wir vor 10 Jahren, dass wir heute nur noch auf Displays rumtippen, wenn wir über Mobiltelefon reden? Das ist einfach ein Veränderungsprozess und Veränderungen tun manchmal auch am Anfang ein bisschen weh. Aber es lohnt sich. Also ich kann da, wie gesagt, aus bester Erfahrung sprechen. Ich möchte nie wieder in einen Verbrenner steigen. Es ist einfach dieses ruhige Fahren, was Herr Carbon auch schon gesagt hat. Man kommt ruhiger an. Und wie gesagt, das Laden zu Hause. Ja, ich verstehe das, wenn man im Mehrparteienhaus lebt. Aber auch da komme ich immer erstmal mit meiner App und sage, guck mal, in deinem Umkreis, ja, du musst dann vielleicht mal ein paar Meter zu Fuß gehen. Aber da hättest du auch eine Ladesäule. Das ist halt dieses Umdenken, was stattfinden muss. Das muss im Kopf einmal Klick machen und dann lohnt sich das auch.
Veränderung ist was, was wahrscheinlich viele Leute erstmal auch kritisch sehen. Ja, Veränderung verlangt uns allen ja auch was ab. Herr Koch, ist dieses Versprechen, wir haben eine Alternative zur E-Mobilität, wir schaffen neue Technologien, ist es auch das Versprechen, Leute, ihr könnt einfach weitermachen, wie ihr es gewohnt seid?
Nee, das glaube ich nicht, denn es darf ja nicht so weitergehen, wie wir es gewohnt sind. Paris-Abkommen hat Gültigkeit, also müssen wir alles daran setzen, dass wir den CO2-Ausstoß auch des Sektors Verkehrs reduzieren. Und ich betone nochmal, vollkommen egal, ob man mit einer großen Leidenschaft, wie Frau Bohm sagt, ich fahre gerne elektrisch, da gibt es interessante Gründe, oder ob man es eben anders macht, mit Hilfe von Kohlenwasserstoffen. Hier einfach mal einen Blick auch über den Ozean oder in andere europäische Länder. Da ist man diesen Weg auch schon gegangen und schon viel, viel weiter. In Kalifornien ist schon über 50% des verkauften Dieselkraftstoffes nicht fossil. In Norwegen oder Schweden 30-40% des verkauften Kraftstoffes nicht fossil. In anderen europäischen Ländern gegen 20%. Das heißt, es funktioniert dort auch, dass man den Kraftstoff auch nicht mehr auf fossiler Basis in Teilen, weil wir noch nicht genug haben, das wird auch noch 15 Jahre dauern, haben, aber es ist eine ergänzende Lösung. Und dann können die Kunden je nach Begeisterungsfähigkeit, je nach Einsatz entscheiden, was ihnen denn lieber ist.
Wenn wir jetzt kurzfristig die Leute motivieren wollen, zumindest ein E-Auto mal auszuprobieren, weil wie Sie selber gesagt haben, Herr Koch, manches ist ja auch technologisch noch gar nicht fertig entwickelt, manches wird auch noch 10, 15 Jahre, haben Sie glaube ich gerade gesagt, einfach dauern, bis es marktreif ist. Herr Carbon, brauchen wir doch noch mal politische Incentives, zum Beispiel neue Kaufprämie oder so, damit die Leute diesen Schritt einfach noch mal wagen und dann eine wirkliche Entscheidung treffen können, eine Entscheidung, die nicht nur auf gefühlten Wahrheiten basiert, sondern eben auf eigenem Erleben.
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall ganz andere Art von Incentives und die müssen tatsächlich die Menschen, die einfach einen kleineren Geldbeutel zur Verfügung haben, vor allem fokussieren. Und die andere Sache ist, wir haben ganz, ganz früh schon Schnellladesäulen zum Beispiel in Bamberg hier untersucht. Das ist also schon vor deutlich 10 Jahren gewesen. Und wo das nicht verstanden worden ist oder auch sowas wie Rekuperation, also dass das Fahrzeug im Prinzip immer automatisch abbremst, weil es eben Energie rückgewinnt und das eben zu einem Bremsvorgang eigentlich führt. Und die Leute sagen alle am Anfang, nee, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Und nach kurzer Zeit, wenn du es wirklich mal ausprobiert hast, und das können breit angelegte Experiences sein, dass man einfach sagt, ich lade euch einfach ein und da sind verschiedene Hersteller und die zeigen einfach mal, was man kann. Und dann fährt man über einen Parcours, lädt mal, merkt, wie schnell das geht. Weil all diese Sachen, wenn du das mal selber ausprobiert hast und dann auch verstehst, warum das so funktioniert und was damit verbunden ist. Und dann hat das sich schnell gezeigt, die Leute beschweren sich zwar am Anfang, dass es so ein bisschen abbremst. Und wenn sie aber dann merken, A, dass es Energie zurückgewinnt und dass ich weniger bremsen muss beispielsweise, dann sind die Leute ganz oft begeistert. Aber das gilt tatsächlich für jede Art von Innovation. Und ich bin eben da auch immer innovations-sozusagen freundlich, dass ich sage, wir brauchen das für alle möglichen Arten von Systemen. Nur Elektromobilität ist eben sehr, sehr einfach, im Prinzip die Begeisterung überspringen zu lassen.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Dämpfer für die Mobilitätswende. Warum sind E-Autos so unbeliebt? Es diskutierten Lisa Bohm, Unternehmensberaterin für E-Mobilität, Professor Klaus-Christian Karbon von der Uni Bamberg und Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.